Wir hören also weiter, wie der Apostel Petrus die Irrlehrer beschreibt, die Pseudo-Christen, die falschen Christen. Wie er kurz vor seinem Tod noch dieses Mahnmal durch diesen Brief aufrichtet und eine Warnung ausspricht, eine ernste und eindringliche Warnung, Acht zu geben und sich selbst zu prüfen. Und wir schauen uns auch heute Morgen in diesem Text jetzt drei Dinge an. Nämlich erstens, was haben diese Irrlehrer denn getan? Was haben diese falschen Christen denn getan? Und zweitens, warum ist das besonders schlimm, was sie getan haben? Und drittens, was das alles über sie aussagt, was sie da getan haben? Also erstens, was haben sie denn getan? Nun, wir haben schon viel von diesen verführten Irrlehrern gehört. Davon, dass sie verwegene, also freche, eigenmächtige Wesen sind, die zwar Teil der Gemeinde sind, doch in Wirklichkeit wie Tiere sind, die einfach sich von ihren Trieben leiten lassen, die in ihren Begierden leben wollen und andere verführen und meine doch tatsächlich, Gott würde das nicht richten. Diesen Lebensstil in der Sünde nennen sie dann auch noch Freiheit, obwohl sie in Wirklichkeit in Sklaverei sind. Der Apostel Petrus beschreibt nun noch einmal ihren Werdegang für uns, also was sie getan haben. Vers 20. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden. Wir lernen hier erneut etwas Erschreckendes, etwas, was wir ernst nehmen sollten. Ja, man kann den Herrn Jesus erkennen, man kann von Sünden fliehen und dann doch wieder abfallen und zurückkehren in sein altes Leben der Sünde. Hier haben wir es klipp und klar beschrieben. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden. Petrus spricht hier von den Befleckungen der Welt. Das Wort Befleckungen ist ein ganz spezielles Wort im Griechischen. Es meint eigentlich so viel wie ein übler Dunst oder faulige, toxische Gase, die Krankheiten verursachen, eine Seuche. Man könnte auch Pest- oder Gifthauch sagen, das, was Krankheiten auslöst, Hautkrankheiten, Befleckungen und so weiter. Ein passender Ausdruck für die Welt mit all ihrem Gift, für die Seuche der Sünde, all das, was uns Menschen krank macht, uns tötet, uns unrein macht, uns befleckt und besudelt und zugrunde richtet. All das, was uns einhüllt in einem Gift, in einer Verschmutzung, in einem Dreck dieser Welt, das uns so unrein macht vor Gott, dass er uns in alle Ewigkeit verstoßen wird. Die Sünde, sie besudelt uns mit Schmutz. Und Gottes Augen sind so heilig, dass er das Unreine nicht ansehen will. Diese Menschen haben das Christentum kennengelernt. Sie haben den Aufruf zur Buße vernommen. Sie haben das Evangelium gehört von dem Herrn und dem Retter, den Erlöser Jesus Christus. Und sie wollten dem folgen. Tatsächlich haben sie sich moralisch reformiert. Sie haben sich gebessert. Sie haben sich losgesagt von diversen Sünden. Sie flohen von sündigen Dingen, ähnlich wie Judas, der ja auch Christus erkannte und sagte, ich will ihm nachfolgen und sich äußerlich sicherlich sehr enorm verbessert hat. Denn sogar in der Nacht, stell dir vor, als er den Herrn Jesus Christus verriet, da dachten die Apostel doch tatsächlich, er würde hinausgehen, um den Armen etwas zu spenden. So moralisch, äußerlich, einwandfrei lebte er vor den Aposteln. Ein gutes und anständiges Leben. Sie entflohen, diese Menschen entflohen den Befleckungen der Welt. Wir können nur erahnen, was das bedeutet, aber vermutlich sagten sie, okay, keine Götzenfeste mehr für uns. Wir machen dann nicht mehr mit und bei den Trinkgelagern auch nicht. Und wir wollen dann auch nicht mehr so faul sein und einfach uns dem zügellosen Genuss hingeben und schlemmen. Und wir gehen auch nicht mehr zu den Tempelprostituierten. Okay, haben wir verstanden, Unzucht lassen wir. wir stehlen und betrügen nicht mehr, lästern vielleicht nicht mehr so und rufen die Götzen nicht mehr an und Zauberei und all das lassen wir auch bleiben. Und wir könnten jetzt noch viele Beispiele nennen, wo sie gesagt haben, vermutlich davon sage ich mich los, davon trenne ich mich jetzt, ich gehöre jetzt zu der Gemeinde, ich gehöre zu Jesus. Und in ihrem Leben gab es moralische Besserung zu sehen. Sie wurden anständige, gesittete, ordentliche Menschen von ihrem Lebensstil. Sie waren in der Gemeinde, sie beteten, all das. Aber was passierte dann mit ihm? Wie ging es weiter? Blieben sie darin? Führten sie dieses Leben weiter? Nein, für eine gewisse Zeit. Aber sie harrten nicht aus. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden. Aber wieder, achte auf dieses Wort, aber, trotz all dem, aber wieder, zurück in ihren alten Lebensstil. Sie werden wieder in diesen Befleckungen verwickelt, wie wenn man sich verheddert und sich einwickelt und nicht mehr loskommt. Sie wurden umwickelt und eingenommen und dann überwältigt, wie so eine Spinne, wie so eine Fliege, die aus dem Spinnnetz entfliehen konnte, dann aber wieder zurückkehrt und sich wieder verwickeln und einwickeln lässt und dann von der Spinne überwunden wird. Was wir hier hören, ihr Lieben, das muss uns mit Furcht erfüllen, mit Schrecken. Ich erinnere mich, als ich vor ein paar Wochen mit Bruder Paul Washer telefoniert habe und wir darüber geredet haben, was gerade passiert auf der Welt. Wie viele sogar Pastoren in Sünde fallen und abfallen und wie das überall in allen Gemeinden passiert. Dass Menschen plötzlich, dass Sünde aufgedeckt wird und Leute abfallen und so weiter und so fort. Und Paul erzählte mir, was passierte, als er das erste Mal in seinem Leben hörte, dass ein Pastor in Sünde fiel. Ich hatte ihm zuvor gesagt, dass wenn ich das höre, dass einfach Furcht mich überkommt und ich mich gar nicht irgendwie überheben kann und mit Finger auf andere zeigen kann, sondern ich Furcht habe, dass dasselbe mir passiert. Und Paul sagte, als er das gehört hat, zitterte er am ganzen Leib. Und hat gesagt, wehe mir, denn das kann mir auch passieren. Ich weiß nicht, wie du diesen Text hier liest. Ob du einfach drüber nachdenkst, über all die Leute, die du kennst, die abgefallen sind und sagst, ja, ist ja, wurde ja offenbar. Sind alle keine wahren Christen. Bist du so selbstsicher? Bist du so überheblich? Nein, wahre Christen fürchten sich, wenn sie das hören. Und sie sagen, wehe mir, Herr, du musst Gnade haben mit mir, dass ich nicht so ende. Denn wenn es an mir läge, würde auch ich abfallen. Wir lernen hier, ihr Lieben, dass man mit den Befleckungen dieser Welt nicht spielen darf. Das ist wie eine Fliege, die meint, irgendwie mit einem Spinnennetz spielen zu können. Man verheddert sich, man wird überwältigt und man kann gar nichts mehr tun. Manche denken, ja, dieses eine Mal, dieses bisschen Sünde, das kann ja nicht so schlimm sein. Ach, einmal kurz mit meinen alten gottlosen Freunden treffen und wieder ein bisschen über die alten Tage sprechen. Was ist denn schon dabei? Ja, ich möchte einfach mal diese alten gottlosen, bösen Lieder nochmal hören, die ich in meiner Jugend gehört habe. Und ich will die einfach mal so, einfach um der alten Tage willen, möchte ich mal wieder ein bisschen hören. Ein bisschen. Oder ach, im Internet so ein bisschen, ach das Bild und dann klicke ich darauf und ein bisschen, das wird schon nicht so schlimm sein, ich werde schon irgendwann aufhören können und ach ein bisschen diesen alten sündigen Gedanken, den ich eigentlich abgelegt habe, ein bisschen bewegen, ein bisschen Tagträumen, ein bisschen Fantasie, wird schon nicht so schlimm sein. Verstehst du nicht? Verstehst du nicht? Petrus spricht von den Befleckungen der Welt, nicht bloß von der Befleckung. Es sind zahlreiche Befleckungen. Es sind unzählige Arten von bösen Sünden. Und du weißt selbst ganz genau am besten, welche Befleckungen das in deinem Leben sind, wo dein böses Herz dazu geneigt ist, nochmal zu sagen, ach ein bisschen, das wird schon nicht so schlimm sein. Ich kann schon wieder davon zurück umkehren. Nein, spiele nicht mit der Sünde. Sie hättert dich wieder ein. und sie überwältigt dich, sodass du vielleicht gar kein Zurück mehr findest. Wie eine Fliege, die ein bisschen das Spinnnetz betreten will. Eine kleine Berührung, was ist schon dabei? Und schon findest du nie wieder zurück. Das ist die Gefahr. Die Gefahr für solche, die doch dem entflohen sind, weil sie sagen, dass sie Christus erkannt haben als Herrn und Retter und doch meinen, wieder zurückgehen zu können in ihr altes Leben der Sünde. Was für ein tragischer Irrtum. Das ist also, was sie getan haben. Sie haben sich scheinbar bekehrt, sie haben sich moralisch gebessert, sie haben sich losgesagt von vielen tödlichen, giftigen Gasen, Sünden, Bosheiten dieser Welt, aber sie kehrten zurück zum Schmutz dieser Welt. Das ist, was sie getan haben. Nun zweitens, warum ist dies so besonders schlimm? Vers 20. Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer als das Erste. Also das Erste war schon schlimm. Schon schlimm genug. Das Erste, nämlich überhaupt ein Leben in Gottlosigkeit und Befleckungen dieser Welt zu leben, als sie Christus noch nicht kannten. Das war schon schlimm genug. Das verdammt sie in alle Ewigkeit. Das Erste war schon schlimm. Dafür kommt das Gericht schon über sie. Aber das Letzte ist nun umso schlimmer. Denn jetzt haben sie doch den Herrn als Retter erkannt, als Erlöser von allem Bösen. Und dennoch meinen sie, sie könnten jetzt so leben und dadurch diesen Erlöser und Retter verhöhnen und verspotten und meinen, er würde sich das einfach mit ansehen. Hätten sie Christus nicht erkannt, wäre ihre Schuld schon groß und sie würden verdammt werden. Aber nun, da sie den Erlöser erkannt haben, Teil der Gemeinde geworden sind, wie wird ihr Gericht umso größer sein? Denn je näher du den Himmel gekommen bist, desto größer wird dein Fall sein und deine Verdammnis in der ewigen Hölle. Vers 21. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Ihnen wurde das heilige Gebot überliefert durch die Apostel. Das heilige Gebot, Buße zu tun, Christus zu gehorchen, ihm zu folgen auf dem Weg der Gerechtigkeit. Warum ist ihr Leben, ihre Situation nun schlimmer als zuvor? Weil sie vorher den Weg der Gerechtigkeit nicht kannten. Sie haben in einem gewissen Sinn, in Unwissenheit gesündigt. Sie werden dafür dennoch verdammt. Aber jetzt haben sie das heilige Gebot Gottes gehört. Sie haben von der Buße zum Leben gehört, von dem Opfer Jesu Christi zur Erlösung von Sündern. Und doch jetzt mit all diesem Wissen, sich dennoch abzuwenden von diesem heiligen Gebot, an Christus zu glauben und ihn darum mit Füßen zu treten und sich in Unheiligkeit jetzt zu laben, wie viel mehr wird das Gericht Gottes über sie kommen? Verstehst du, was das Christentum ist? Das Christentum ist ein Weg der Gerechtigkeit. Wehe an jedem, der sagt, es ist ein Weg der Beliebigkeit, dass man leben kann in Sünde. Das Christentum ist der Weg der Gerechtigkeit. Es hat etwas zu tun mit einem heiligen Gebot, das uns überliefert wurde. Nicht mit Beliebigkeit, wie Menschen gerne nach ihrem eigenen Sinn leben wollen. Und das ist keine Gesetzlichkeit, das ist Wahrheit und Wahrhaftigkeit und Heiligkeit. Dass Christus nun unser Herr ist und wir nicht mehr in den Befleckungen dieser Welt leben, sondern wandeln auf dem Weg der Gerechtigkeit, gemäß dem heiligen, uns überlieferten Gebot, Christus zu gehorchen in allem. Denn Christus sagt, was Jünger sind, lehrt sie zu halten alles, was ich euch geboten habe. Es gibt kein Christentum ohne Befreiung aus der Befleckung der Welt, ohne ein Fliehen vor diesen Unreinheiten. Das Christentum ist der Weg der Gerechtigkeit. Es geht darum, alle Ungerechtigkeit abzulegen. Es geht um ein heiliges Gebot. Es geht darum, alle Unheiligkeit, alle Sünde sein zu lassen und abgesondert und heilig zu leben für unseren Herrn. Das haben sie alles erkannt. Und dennoch sind sie davon abgewandt. Haben sie sich davon abgewandt. Sie sind abgewichen. Sie sind zurückgekehrt. Nun, und bitte bedenke, dass diese Menschen hier, die Petrus beschreibt, dass das keine Menschen waren, die sich hier einfach öffentlich von Jesus losgesagt haben. Die haben nicht gesagt, wir sind keine Christen mehr. Die sind weiter in der Gemeinde geblieben und wollten in der Gemeinde sein, aber wollten ein Christentum führen ohne Heiligkeit und Gerechtigkeit. Aber ein Christentum ohne Heiligung, ohne Enthaltsamkeit, ohne Reinheit, ohne Selbstverleugnung, es wäre besser, sie wären Heiden geblieben, als dass sie das Christentum erkannt hätten, es angenommen hätten, ja angenommen haben und dann doch wieder zurückzukehren. Dann wäre es besser, sie wären niemals Christen geworden. Sie hätten sich niemals taufen lassen. Sie hätten sich niemals der Gemeinde angeschlossen. Denn umso größer ist ihre Schuld und umso größer wird ihre Strafe sein. Der Hebräerbrief ist voll von Warnungen. Der ganze Hebräerbrief redet ja von Menschen, die eben Christen waren und dann wieder zurück in ihr altes Leben gehen wollten. Und in Hebräer Kapitel 2 heißt es, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? In Hebräer Kapitel 10, ab Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Wie? Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Denn, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünde mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was für eine große Sünde ist es, dem Evangelium Christus, dem Retter, dem Rücken zuzukehren. Welch eine große Strafe. Es ist in der Tat das Letzte schlimmer als das Erste. Ihr Gericht wird schlimmer sein als das, was alle Gottlosen erwarten wird. Nachdem wir nun all das gehört haben, verdrehen die Unwissen die Heiligen Schrift und sagen, dann haben wir es ja hier. Wahre Christen können vom Glauben abfallen und Kinder Gottes können verloren gehen und in die ewige Hölle gehen. Ist das die Lektion? Ist das, was Petrus uns hier sagen möchte? Drittens jetzt der Punkt, was sagt das alles über diese Menschen aus? Dass sie so etwas tun, nachdem sie den Herrn Jesus kennengelernt haben, doch als Retter Buße getan haben, Teil der Gemeinde wurden, dass sie es wagen, so etwas zu tun, zurückzugehen in die Welt. Was sagt das über diese Menschen aus? Vers 22. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Petrus zitiert hier ein Sprichwort. Nicht jedes Sprichwort ist wahr, aber dieses ist hier wahr. Er zitiert sogar aus dem heiligen Buch der Sprüche Salomos. In Sprüche Salomo heißt es nämlich, Kapitel 26, Vers 11, wie ein Hund, der zurückkehrt zu seinem Gespei, so ist ein Tor, also ein Narr, der seine Narrheit wiederholt. Also sie wiederholen ihre Narrheit, ihre Torheit. Sie kehren wieder zurück zu ihren Sünden, dasselbe zu tun. Das Bild, ihr Lieben, das hier verwendet wird, ist widerlich. Widerlich, abartig. Kein Mensch würde doch sein Erbrochenes noch einmal verspeisen wollen. Aber ein Hund tut sowas. Ich habe das einige Male selber gesehen. Die empfinden keine Abscheu, kein Ekel davor. Sie verzehren einfach das, was sie erbrochen haben. Und Petrus fügt hier noch ein Sprichwort hinzu, das in der Antike allgemein bekannt war. Und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Kein Mensch, der noch bei Verstand ist, würde sich in Ausscheidungen suhlen. Aber Schweine tun das liebend gern. Diese falschen Christen, sie sind von ihrer Natur aus solche unreinen, abartigen Wesen. Sie haben nie eine neue Natur empfangen. Wie hatten wir gelesen in Vers 12? Diese aber, wie unvernünftige Tiere, von Natur aus zum Eingefangen und Verderben geboren. Diese falschen Christen werden hier mit zwei Tieren verglichen, die für die Juden als unrein gelten. Hunde und Schweine. Christus benutzt ja diese beiden Tiere auch in einem Wort. In Matthäus Kapitel 7, Vers 6. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft nicht eure Perlen vor die Schweine. So sind die Irrlehrer. So sind die Pseudochristen. Ihr Verhalten zeigt, sie sind Hunde geblieben. Wisst ihr, die Puritaner haben ja wahre Buße so beschrieben, indem sie gesagt haben, Buße ist das Erbrechen der Seele, dass man plötzlich Ekel empfindet über seine Sünde, über seine Schuld, über die giftigen Gase, all der Müll, der in einem zu finden ist. Und das alles auszuspeien, all das Unreine, all das Widerliche, all die Sünde loswerden zu wollen, dass da bloß nichts drinne bleibt, alles raus. Und wer, der sich wirklich darüber Ekel empfindet, wird jetzt zurückkehren und das Erbrochene wieder verspeisen wollen. So wie ein Hund. Sie kehren zurück und verschlingen das, was sie erbrochen haben. Ihre Natur ist so. Ja, für kurze Zeit war da Buße zu sehen, moralische Veränderung, Verwerfung, Trennung von gewissen bösen Dingen. Aber dann nach einer gewissen Zeit sehen sie sich wieder danach und sie kommen zurück und verschlingen all das, was sie vorher erbrochen haben. Ihre Natur ist unverändert böse. Sie sind wie eine Sau, die man gewaschen hat. Also stell dir vor, du reinigst eine Sau, du schrubbst sie von oben bis unten, toll, dass sie äußerlich blitzeblank ist und eine saubere Sau. Was macht dieses Schwein? Bei der nächsten besten Gelegenheit wird dieses Schwein ohne zu zögern, ohne auch nur darüber nachzudenken, dass es gereinigt wurde, sofort voller Freude sich in den Schlamm werfen und sich wieder im eigenen Kot, im Kot der anderen, sich suhlen. Hast du das schon mal gesehen, wie ein Schwein sich suhlt im Dreck? Wie genussvoll und freudig und kein Zurückhalten. Sie liegen da in ihrem eigenen Kot, ohne Ekel, ohne Schamgefühl, nichts dergleichen. Überleg dir einmal, wie die Sünde hier dargestellt wird. Stell dir vor, Erbrochenes zu essen, sich zu wälzen im Kot, nein, das willst du dir gar nicht vorstellen. Es ist viel zu widerlich. Es ist abartig. Dir wird schlecht, auch nur bei den Gedanken. So, und jetzt pass auf. Dieses Gefühl, dieses Ekelempfinden, das hat ein wahrer Christ in Bezug auf die Sünde. In Bezug auf die Befleckungen dieser Welt. Da dreht sich einem der Magen um, bei den Gedanken wieder zurückzugehen. Diese bösen Dinge zu tun, aus der Gott mich doch heraus erlöst hat. Es ekelt mich an, es widert mich an. Verstehst du? Du willst dir nicht vorstellen, Erbrochenes zu essen und im Kot zu baden. Dieser Ekel, den du dort empfindest, das hätten diese Menschen haben sollen in Bezug auf ihr altes Leben und sie hatten es nicht. Vielmehr haben sie es genossen und sie sind zurückgekehrt. Das passt nicht zum neuen Bund, zu der Veränderung des Herzens. Wie es heißt in Hesekiel 36 ab Vers 25, Gott spricht, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und dann heißt es später, Vers 31, und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren. Und ihr werdet an euch selbst Ekel empfinden, wegen euren Sünden und wegen eurer Greuel. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. Ekel empfinden. Beschämt sein wegen seiner Sünde. Verstehst du, dass das zum neuen Bund gehört? Dass das zu einem wahren Christen gehört, dass man das empfindet, dass man das spürt, dass man das merkt, dass es einen von Herzen reut und anwidert. Es reicht eben nicht eine äußere Reformation, wenn du keine innere Transformation hast, keine innere Wesensänderung, keine neue Natur. Dann bist du wie eine gewaschene Sau, die man äußerlich gereinigt hat, aber doch immer noch diese Natur des Schweines hat. Wahre Christen haben eine von Gott gezeugte neue Natur. Ist das nicht gleich das, worum es in Kapitel 1 ging, worüber Petrus schrieb? Heißt es da nicht in Vers 4, wir sind Teilhaber geworden an der göttlichen Natur, die wir durch den Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen sind? Geht es nicht darum, dass wir eine neue Natur empfangen haben, dass wir teilhaben an der göttlichen Natur, dass er uns gezeugt hat im Geist. Und woran erkennt man das? Dass man flieht vor der Begierde, vor der Sünde, vor all dem und eben nicht mehr zurückkehrt. Man mag fallen in Sünde, aber man empfindet sogleich Ekel darüber und man kehrt sogleich um zu dem Herrn und sucht Vergebung und Reinigung. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das Blut des Sohnes reinigt uns, auf dass wir im Licht wandeln, wie er im Lichte ist. Das hier, was Petrus beschreibt bei diesen Menschen, ist nicht bloß eine Phase, dass sie in Sünden leben. Nein, es war bloß eine Phase, dass sie sich als Christen verstanden haben. Und sie kehren zurück zu dem, was sie eigentlich sind. Sie haben niemals diese neue Natur empfangen. Und darum werden sie wieder verwickelt und sie werden überwältigt. Von den wahren Christen heißt es in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Überwindet die Welt. Ja, da gibt es Tage, da liegen wir da nieder in unseren Sünden. Und wir schämen uns und wir bereuen es uns. Aber letztendlich überwinden wir diese Welt. Nicht durch unsere Kraft, sondern weil wir einen mächtigen Erlöser haben, der in Wahrheit in uns wohnt. Weil wir eine Wesensveränderung empfangen haben. Eine neue Natur, so dass wir nun das hassen, was wir einst geliebt und genossen haben. Ihr Lieben, das ist eine eindringliche, ernste Warnung, nicht zu spielen mit der Sünde. Uns auch nicht in der kleinsten Form darauf einzulassen, dass wir zurückkehren könnten. Ein wahrer Christ zittert vor Gottes Wort. Und denkt jetzt nicht einfach an andere, sondern denkt an sich selbst. Und darum lasst mich wieder zurückkehren zu diesem Wort in 2. Petrus 2, Vers 9, damit ich jetzt immer geschlossen habe, nach dieser Beschreibung der Irrlehrer, hier im Kapitel 2. Es heißt, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten. Ihr Lieben, das ist unsere einzige Hoffnung, dieser Vers. Doch zu kommen zu dem Herrn, nicht selbstsicher zu sein, nicht selbstgefällig zu sein, nicht zu glauben, mit unserer Kraft könnten wir es schaffen, sondern zu flehen um seine Gnade, dass der Herr weiß, uns doch aus aller Versuchung zu retten. Lass uns zu Christus beten, zu ihm flehen, Tag und Nacht, dass er uns heiligen möge, dass er uns bewahren möge, dass er uns erziehen möge, dass er uns mehr und mehr erneuern möge, dank seiner Gnade und seines Erbarmens, dass wir nicht zurückkehren zu den Befleckungen dieser Welt. Es heißt in Hebräer Kapitel 12, lasst uns doch jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen, wie leicht umstrickt sie uns, lasst uns alles ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Wie? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, möge er sich über uns erbarmen und uns seine Gnade Tag für Tag schenken und auch jetzt neu, wenn wir ihn suchen, inmitten seiner Gemeinde, auch im Herrenmahl, möge er uns seine Gnade schenken, einem jeden von uns auszuharren bis ans Ende, damit wir niemals zurückkehren in die alte Welt, sondern eingehen in sein ewiges Königreich, wo wir befreit sind von jeder Verstrickung, von jeder Sünde. Und das möge er tun, um seines Namens willen, damit er allen Ruhm und alle Ehre hat in alle Ewigkeit. Amen.